Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Heute widmen wir uns mal einem Thema, das wir, glaube ich, schon oft mal so in anderen Folgen ja angeschnitten haben oder was auch immer natürlich mal Thema war, was wir aber eigentlich noch nie so richtig dezidiert beleuchtet haben, und zwar das Thema Laufräder. Und nein, wir schrauben nicht unsere Pedale ab und stoßen uns mit den Füßen vom Boden weg, sondern es geht um Laufradsätze, Vorder- und Hinterrad. Da gibt es Modelle wie Sand am Meer, Hersteller wie Sand am Meer. Und ich freue mich sehr, dass wir von einem Hersteller heute einen Experten bei uns im Podcast haben, nämlich von Huntwheels, Alex Bethke. Hallo Alex.
Hallo Erik, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, mit dir heute so ein bisschen über Laufräder zu sprechen. Und wie du sagst, ganz witzig, weil wenn ich irgendwie mit Leuten darüber spreche, was ich dann so arbeitsmäßig mache, und über Laufräder spreche, dann passiert das doch auch oft, dass Leute dann irgendwie an die Kinderlaufräder denken und nicht an die, ich sag dann immer, drehenden Teile am Fahrrad. Das ist am einfachsten an der Stelle.
Ja, ja. Ich kenne es auch ganz oft von Leuten, die keine Radfahrer sind, die dann immer so sagen, ah, jetzt baust du den Reifen aus. Dann sage ich mal, nee, das ist ein Laufrad. Ja, also damit hätten wir, glaube ich, das auch schon geklärt. Also Laufrad ist quasi das Vorder- und Hinterrad, bestehend aus Felge, Speichen, Narbe. Und da kommt dann eben der Reifen drauf. Also für all die, die es jetzt bis jetzt vielleicht nicht wussten, das ist ein Laufrad. Und die sehen ja optisch erstmal auf den ersten Blick für den Laien ziemlich ähnlich aus. Sie sind halt rund, sind beim Rennrad 28 Zoll. Gut, jetzt gibt es mit 32 Zoll Mountainbike, Gravel so ein neues Thema, was da irgendwie aufkommt. Trotzdem, ich habe es ja schon gesagt, es gibt Hersteller wie Sand am Meer, und selbst die Hersteller haben ja teilweise auch Modellvarianten und Produktpaletten wie Sand am Meer. Da geht es dann so um Begriffe wie Innenmaulweite, Felgenhöhe, Speichenzahl, Narbenflansch, Carbon oder Alu. Und da habe ich mir gedacht, dass wir da heute mal so ein bisschen vielleicht durch diese ganzen Variablen mal so durchgehen und mal darüber sprechen, ja, wofür braucht man eigentlich welches Laufrad? Warum kann es Sinn machen, vielleicht mehrere verschiedene Laufräder für verschiedene Einsatzzwecke zu haben? Und worauf muss man, wenn man vielleicht auch nur einen Laufradsatz haben will, am besten achten, dass man für sich einfach den richtigen findet?
Genau, du sprichst es an. Es ist ein ganz schöner Dschungel teilweise. Und wenn man natürlich nicht in der Materie steckt, sieht alles schwarz und rund aus. Aber ja, der Teufel steckt im Detail natürlich. Und es gibt ja in der ganzen Vielfalt natürlich ein paar Dinge zu beachten, ganz gute Tipps, auf die wir vielleicht später kommen, um einfach auch dann das richtige Laufrad für sich zu finden oder vielleicht sogar mehr Laufräder, weil das natürlich ein Thema ist, was ein Bauteil ist am Fahrrad, was die Fahreigenschaften vom Fahrrad natürlich maßgeblich eben beeinflussen kann. Und dadurch kann ich sag mal, aus dem Traktor fast einen Rennwagen machen oder umgekehrt. Und deshalb hat man da eben sehr, sehr großen Einfluss irgendwie mit dem Bauteil auf das, wie sich das Fahrrad am Ende des Tages dann auch fahren wird.
Was würdest du sagen, oder ich würde vielleicht überlegen, so am Anfang vielleicht, dass man für sich selber mal so seinen Einsatzzweck, also wie fährt man eigentlich Rennrad oder Gravelbike, würdest du sagen, das steht da so ganz am Anfang, dass man erstmal weiß, okay, will ich flach und aerodynamisch schnell unterwegs sein, will ich im Hochgebirge klettern, will ich auch mal ein bisschen Offroad fahren? Sind das so die Fragen, die man sich am Anfang stellen sollte?
Ja, das sind schon mal sehr gute Fragen. Also, dass man einmal so ein bisschen für sich so eine kleine Bedarfsanalyse macht und dann überlegt, okay, was ist so mein Nutzungsverhalten oder was möchte ich mit meinem Bike auch machen, oder wenn ich mir ein neues Bike aufbaue, was soll das Bike denn können? Das ist, glaube ich, immer vorab ganz gut und wichtig, diese Zielstellung so ein bisschen für sich selber zu definieren. Und dann kann ich auch gezielter auf die Suche gehen. Ne? Ansonsten, wenn ich eben weiß, okay, ja, ich möchte eigentlich alles machen, wird natürlich immer ein bisschen schwieriger. Es gibt natürlich auch Laufradmodelle, die eben, ich sag mal so, ganz gute Allrounder sind, die natürlich viele Ansatzbereiche abdecken. Aber je spezifischer man diese Frage für sich beantworten kann, desto besser kommt man natürlich auf das Produkt, was dann auch am besten passt für einen.
Bei vielen ja wahrscheinlich ganz oft am Anfang so die Frage, Alu oder Carbon. Und ich finde, die Frage stellt man sich ja nicht nur, wenn man jetzt Laufräder einzeln als Tuning-Teil nachkaufen will, wobei es beim Tuning wahrscheinlich meistens Carbon ist, dass die meisten dann eher zu Carbon greifen. Aber auch wenn man sich vielleicht ein neues Rad kaufen will und jetzt überlegt, in welche Ausstattungsvariante nehme ich es denn? Nehme ich es mit der günstigeren Schaltung, aber dafür den Carbon-Laufrädern oder mache ich es irgendwie andersrum? Was würdest denn du sagen, sind die Vor- und Nachteile von diesen beiden Werkstoffen, wenn man jetzt Alu mit Carbon vergleichen würde?
Genau, es gibt natürlich allen voran den Preis. Ein Aluminiumlaufrad ist in der Regel etwas günstiger. Das ist sicherlich ein Kriterium, weswegen man dann vielleicht auch auf Aluminium zurückgreift. Dann gibt es natürlich weitere Kriterien. Natürlich kann man mit Carbon relativ abgefahrene Formen bauen. Das ist natürlich ein Material, was eben da sehr, sehr viel zulässt. Da ist Aluminium eben entsprechend limitiert. Wenn ich jetzt eben eine aerodynamische Felge auch aus Aluminium bauen möchte, ist das sehr aufwendig, sehr kompliziert. Und so eine Felge wird natürlich dann deutlich mehr wiegen als jetzt ein Produkt aus Carbon. Das ist das eine. Das andere ist natürlich dann klar auch wieder zurückzirkeln zu irgendwie deiner Eingangsfrage, okay, was ist so der Einsatzbereich? Wenn ich natürlich jetzt eben sage, okay, ich bin jetzt vielleicht mehr so im Touring, Bikepacking-Bereich unterwegs, dann komme ich sicher auch mit einem Aluminiumfelge sehr gut zurecht. Die hat den Vorteil, dass sie sich eben vielleicht auch einfacher reparieren lässt, einfacher zentrieren lässt, wenn man unterwegs ist und wirklich mal was passieren sollte. Das kann man auch, glaube ich, mit ein bisschen handwerklichem Geschick kriegt man das eigentlich immer so ganz gut wieder hin. Oder eben der Radladen um die Ecke, den man irgendwo findet in der Pampa, hat vielleicht auch eher Erfahrung mit einem Aluminiumlaufrad statt einem Carbonlaufrad. Des Weiteren kann man eben sagen, dass das vielleicht auch ein bisschen alltagstauglicher oder robuster ist. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie das Laufrad gebaut ist. Meistens werden dann eben auch keine Aluminiumnippel verwendet und dann eben Messingnippel, die dann so ein System einfach ein bisschen stabiler machen, auch gerade bei schlechtem Wetter.
Also Nippel wäre quasi, wo die Speiche, die Felge quasi
genau
wird, dieser Übergang. Genau.
Genau, korrekt. Und das ist natürlich auch ein Bereich, wo viel Dreck ist, weil man natürlich eben Kontakt zur Straße oder zum Gelände auch hat. Sonst in Fahreigenschaften kann man sagen, dass eine Aluminiumfelge in der Regel ein bisschen bessere Compliance, ein bisschen besseren Komfort bietet einfach. Die schluckt einfach ein bisschen besser. Eine Carbonfelge ist dann doch etwas härter insgesamt. Gerade wenn die natürlich ein hohes Felgenprofil besitzt, dann kann man sich das natürlich vorstellen, dass man da eben auch sehr viel Material hat, was dann eben entsprechend unnachgiebiger ist. Das heißt, wenn jetzt jemand eben sehr viel Wert auf Komfort legt, dann können Aluminiumlaufräder auch eine gute Option sein. Oder wenn man jetzt eben sagt, okay, ich bin wirklich sehr viel im schlechten Wetter unterwegs, was natürlich auch im Regen passieren kann, dass eine Felge mit Wasser vorläuft. In der Regel haben die Felgen auch Bohrungslöcher, wo man Wasser wieder ablassen kann. Das erzählt einem meistens auch keiner. Irgendwie, das erfährt man dann irgendwie selber, wenn man mal irgendwie 2 Stunden in den Regen gefahren ist und denkt, okay, ich stehe im Keller und das schwappt irgendwie so ein bisschen. Das sollte man eben halt auch wissen, dass eine hohe Felge eben das bei schlechtem Wetter passieren kann. Wie gesagt, kein Drama, sind Löcher in der Felge, kann man das Wasser wieder ablassen. Bei einer flachen Aluminiumfelge passiert das eben nicht in dem Maße.
Man muss dazu aber nicht den Reifen runternehmen. Ne? Das ist dieses ganz kleine Bohrungsloch an der Felgenflanke, nenne ich es jetzt mal.
Genau. In der Regel ist das dafür da, dass man eben nicht den Reifen demontieren muss. Gerade wenn man jetzt tubeless fährt, ist natürlich immer so eine blöde Sache. Genau. Ansonsten kann man natürlich, ja, wie gesagt, auch bei Aluminiumlaufrädern viel mit den Speichen oder mit der Speichenanzahl spielen, auch mit der in dem Bereich gibt es eben sehr, sehr leichte Aluminiumfelgen, so dass man auch einen Alu-Laufradsatz auch unter 1400 Gramm ganz gut pushen kann, was natürlich ein sehr, sehr gutes Gewicht schon für ein Laufrad per se ist. Also das Gewicht kann ein Kriterium sein, wobei man eben, wie gesagt, beide Varianten entsprechend auch leicht bauen kann.
Würdest du sagen, so unter 1,5 Kilo, da beginnt dann schon leicht oder? Also ist wahrscheinlich eine Ansichtssache, oder?
Ja, das würde ich sagen, im Aluminiumbereich fängt dann da schon ein leichtes Laufrad an. Alles andere spielt sich eher so zwischen 1500 und 1800 Gramm ab in der Regel. Oder wenn man jetzt ein Fahrrad von der Stange kauft und da ein normaler Laufradsatz drin ist aus Aluminium, der wird dann so in der Gewichtsklasse liegen. Und das ist dann wieder auch so ein Argument für einen Carbon-Laufradsatz, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt nochmal ein Upgrade für mein Bike haben, Und dann kann man eben, wie gesagt, da zugreifen und spart dann schnell mal eben 300, 400, 500 Gramm, je nachdem, wie viel Geld man dann auch am Ende des Tages ausgeben möchte. Aber das ist natürlich dann auch ein sehr, sehr großer Vorteil von Carbon am Ende des Tages. Und dadurch, dass das Laufrad natürlich eben rotierende Masse ist, Gewicht ist, was wir jedes Mal beschleunigen müssen. Alles, was wir da an Gewicht einsparen, merkt man einfach auch deutlich im Fahrverhalten, ne? Und spart am Ende des Tages natürlich auch einfach Energie und Kraft. Wenn ich ein schweres Laufrad natürlich immer wieder beschleunigen muss, brauche ich einfach mehr Power.
Also quasi, wenn ich jetzt du hast es schon gesagt, der Tourenfahrer bin, der viel geradeaus und flach fährt und immer gleichmäßiges Tempo, dann komme ich wahrscheinlich mit einem Alu-Satz oder mit einem schwereren Carbon-Laufradsatz relativ gut zurecht. Wenn ich natürlich der Racer bin, viele Kurven, viele Antritte oder vielleicht auch viele Höhenmeter machen will, dann ist natürlich leicht und agil. Ja, also wie du es gesagt hast, man merkt es dann einfach auch deutlich im Fahrverhalten.
Genau, wenn ich jetzt überlege, wenn man jetzt irgendwie überlegt, irgendwie jemand, der irgendwie Rundstreckenrennen auf der Straße fährt, wo man eben einfach einen Parcours hat, der eben in der Regel um vier Ecken geht und dann irgendwie bis zu 60, 70 Mal umfahren wird, das bedeutet, dann kann man ja aber schon mal hochrechnen, wie viele Kurven man dann irgendwie rausbeschleunigen muss.
Sehr, sehr viele.
Sehr, sehr viele, genau. Die Rechnung dürfen gerne andere machen. Ja. Aber da freue ich mich natürlich dann auch über ein Laufrad, was sich eben halt gut beschleunigen lässt, ne? Und dann eben sich nicht irgendwie schwer und träge anfühlt. Und das ist meistens dann in der Regel ein Carbon-Laufrad. Mhm.
Jetzt gab es also in den letzten Jahren beim Rennrad eine ziemlich große, ich nenne es mal Umentwicklung, nämlich hin zur Scheibenbremse. Von der Felgenbremse hin zur Scheibenbremse. Was hat das so mit den Laufrädern gemacht? Weil dadurch sind ja neue Reifen, Freiheiten, auch neue Platz für mehr Laufrad, mehr Felge, also mehr Felgenbreite auch entstanden. War das alles gut und relativ easy, dass man da jetzt irgendwie einfach breiter gehen konnte? Oder gab es da auch Herausforderungen, mit denen sich das Rennrad und die Laufradbauer, mit denen sie sich gegenüber gesehen haben?
Ich glaube, ja. Also zum einen hat es eben sehr, sehr viele Vorteile geliefert. Wie du schon sagst, also zum einen ist natürlich die Bremsscheibe relativ zentral im Rad und von Nässe, Dreck, der sich natürlich im Bereich des Reifens meistens befindet, dann einfach besser gelagert, sage ich mal. Meistens haben wir natürlich eben hydraulische Systeme bei den Scheibenbremsen. Das heißt einfach, das Bremsverhalten wird viel, viel kontrollierbarer. Die Bremspower wird deutlich besser. Also das ist schon mal, glaube ich, so das ganz große Plus einfach generell an dem System. Auch bei schlechtem Wetter bleibt alles ein bisschen besser kontrollierbar. Das Zweite ist sicherlich die Herausforderung gewesen für die Fahrradhersteller selber. Natürlich eben auch konstruktiv sich dann eben neue Sachen zu überlegen und eben zu schauen, okay, wie kann man einfach auch, ich sag mal, die geänderten Bremskräfte, die jetzt eben auf den Rahmen einwirken, auch besser ableiten. Dadurch, dass die Bremse natürlich dann von einer Seite nur greift, muss ich den entsprechenden Rahmen oder Gabel auch an der Stelle verstärken. Die Reifenfreiheiten sind natürlich dann auch immer mehr gewachsen, weil man eben einfach auch die Vorteile einfach im Laufe der Jahre gesehen hat. Okay, früher ist man dann teilweise auf 19 mm Reifen mit 8,5, 9 Bar unterwegs gewesen. Und je härter, desto besser. Von Komfort konnte man da nicht sprechen. Aber da hat sich ja auch viel weiterentwickelt, dass man einfach auch sieht, okay, ein Reifen, der entsprechendes Volumen hat und einfach auch besser dämpft und dann eben Fahrbahn und eben halt einfach wegschluckt, dann einfach deutlich weniger Energie braucht, um einfach über ein Hindernis rüber zu rollen, weil er einfach das wegsaugt, wegschluckt, mehr oder weniger, bevor man jetzt eben mit voller Wucht eben auf ein Hindernis draufkracht, was dann eben halt einen höheren Widerstand erzeugt. Und da gibt es jetzt viele eben, ich sag mal, im Laufe der Jahre, glaube ich, war das auch mit einer der größten Revolutionen, kann man ja vielleicht fast schon sagen, im Rennradbereich, dass da die Reifen einfach immer breiter geworden sind. Ne? Aber mit einfach vielen Vorteilen, einfach mehr Grip, besserer Komfort, geringerer Rollwiderstand, so kurios das manchmal auch klingt. Und natürlich mit dem Tubeless-System man einfach viele Möglichkeiten hat, diese Vorteile einfach auch voll auszuschöpfen. Und auch gerade bei den Felgen haben wir natürlich dann die Möglichkeit, dadurch, dass man jetzt keine Felgenflanken mehr hat, auch eine Felge deutlich leichter zu bauen. Früher musste man auf der Felge bremsen. Die Felge war dementsprechend auch Verschleißteil irgendwo auch, war entsprechende Belastungen ausgesetzt. Gerade natürlich eben die Kombination auf einer Carbon-Felgenflanke zu bremsen, war nicht immer gut, auch gerade bei Regen. Da kennen bestimmt viele Leute die gruselige Geschichten teilweise. Oder einfach, wenn man mit kreischenden Bremsen irgendwo einen Gebirgspass im Regen runterfährt, fühlt man sich dann nicht so sicher. Ne? Und das ist natürlich jetzt einfach deutlich anders geworden. Klar, durch die hydraulischen Scheibenbremssysteme, durch die breiteren Reifen, habe ich einfach auch eine ganz andere Fahrsicherheit im System. Das würde ich sagen, ist, glaube ich, so auch mit ja die größte Entwicklung, die es so in den letzten Jahren einfach im Rennradbereich gegeben hat. Und das kann man nicht noch weiter ausdehnen und eben schauen, okay, wie sieht jetzt ein modernes Rennrad heutzutage aus? Ne? Das ist ja ein modernes Rennrad von heute, ist vielleicht ein gutes Gravelbike von vor 4 Jahren gewesen. Ne? Wo man jetzt irgendwie schaut, wie, was die Rahmen auch an Reifen aufnehmen können. Aber man sieht ja auch so ein bisschen, wie sich dann das Nutzungsverhalten damit verändert. Ne? Ich bin jetzt nicht nur auf die Straße festgenagelt. Ich kann mit einem modernen Rennrad auch mal über einen Feldweg fahren, wo man früher gesagt hat, okay, vielleicht besser nicht mit 23 mm jetzt hier durchzurollen, weil ich sicher irgendwie noch Platten kriege. Und das ist jetzt eben halt viel, viel einfacher. Und dadurch kann ich einfach auch so ein bisschen meine eigene persönliche Landkarte natürlich irgendwie deutlich erweitern. Die weißen Flecken, die vielleicht zwischen den Straßen gelegen haben, die fülle ich jetzt einfach aus. Ja.
Also quasi für alle, die Squadrats oder Stats Hunter kennen, wo die Wälze und Kacheln aufgeteilt ist, wo man dann manchmal noch so weiße Flecken dazwischen hat, weil man die Kacheln noch nicht freigeschaltet hat, ist quasi dank breiterer Reifen jetzt kein Problem mehr. Du hast ein Thema angesprochen, das ging mir tatsächlich, oder das sehe ich so als großen Vorteil, gerade bei der Laufradwahl. Du hast gesagt, bei der Felgenbremse hast du ja permanent die Felge ein Stück weit abgetragen und dann war sie halt irgendwann nach 2, 3, 4, 5 Jahren, je nachdem, wie viel und bei welchen Bedingungen man halt bremst, war sie dann einfach ein Fall für die Tonne. Hat mich tatsächlich jahrelang immer so davon abgehalten, irgendwie jetzt Geld in Laufräder zu stecken, weil man irgendwie wusste, naja, irgendwann schmeiße ich die halt weg. Klar ist das Laufrad oder ja, allein durch die Narbe wahrscheinlich immer noch gewissermaßen ein Verschleißteil, aber zumindest diese Bremskräfte, dass dieser Verschleiß wegfällt, finde ich, ist halt, oder macht es mir irgendwie in der Seele leichter, jetzt zu sagen, da lege ich jetzt mal einen 4-stelligen Betrag für einen Laufradsatz hin, von dem man ja oft sprechen muss, wenn man jetzt wirklich von Performance-Laufrädern redet, weil ich eben nicht weiß, oder weil ich eben weiß, ja, die sind halt nicht nach 2 Jahren durchgebremst und ich kann mir da vielleicht noch eine schöne Uhr für die Wand draus machen oder einen Kleiderbügel als Upcycling.
Ja, absolut, absolut. Also natürlich halten die Sachen deutlich länger. Das werden auch gerade die Leute wissen, die eben sehr viel Kilometer schrubben. Und da hat man natürlich auch früher eher auch nochmal, ich sag mal, einen einfachen, günstigen Aluminium-Laufradsatz gehabt fürs Training und dann Carbon-Laufradsatz für besondere Anlässe wie, weiß nicht, Rennen oder besondere Ausfahrten oder den ist man nur im Sommer gefahren. Und das hat sich ja so ein bisschen aufgelöst dadurch, ne? Dadurch, dass ich jetzt eben die Felge nicht mehr so als Verschleißteil habe, kann ich auch durch den Winter mit einer Carbon-Felge ganz gut unterwegs sein, ne? Klar, da komme ich wieder vielleicht auf das Thema zurück. Aluminium-Nippel, also da vorsichtig sein, wer dann viel durch Salz fährt, der sollte auf jeden Fall nach jeder Fahrt seinen Laufräder kurz abspülen. Oder eben auf Modelle achten, die vielleicht keine Aluminium-Nippel verbaut haben an der Stelle. Genau, aber ansonsten ist man da eben deutlich langlebiger unterwegs, sage ich mal. Wenn jetzt irgendwie kein Sturz kommt oder irgendwie was anderes Blödes, dann kann man mit so einem Laufrad eben deutlich länger fahren. Und wie du sagst, klar, rechtfertigt dann vielleicht auch ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, wo man weiß, okay, nach 2 Saisons ist dann nicht unbedingt ein Felgenwechsel nötig.
Da kommt die Werbekarawane.
Für euch als Podcasthörer haben wir ein besonderes Angebot am Start. Und zwar könnt ihr 2 Ausgaben unseres Roadbike-Magazins kostenlos lesen. Dazu geht ihr am besten auf roadbike.de/podcast-abo. Dort könnt ihr euch 2 Ausgaben Roadbike gratis sichern, voll mit Tests, Trainingstipps, Reisen und vieles mehr. Alles, was ihr rund ums Rennrad wissen müsst. Also am besten auf roadbike.de/podcast-abo gehen und euch 2 Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis sichern. Viel Spaß beim Lesen, viel Spaß mit der weiteren Folge. Das war die Werbekarawane. Jetzt sind wir schon so bei den Speichennippeln angekommen. Speichenzahl ist ja auch manchmal so ein, da gibt es dann muss ich sagen, stecke ich tatsächlich auch gar nicht so drin. Also da gibt es ja dann zum einen die Speichenzahl, dann gibt es das Einspeichmuster, ob irgendwie zweifach gekreuzt, dreifach gekreuzt, radial. Worauf muss man, also wahrscheinlich gibt es für alles irgendwie seine Gründe und gegen alles seine Gründe. Kannst du das, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, aber kannst du da auch für mich mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, nach welchem Speichenmodus, nenne ich es jetzt mal, man eigentlich suchen sollte, für welche Einsatzzwecke?
Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr vielfältig und sehr bunt, was man da vorfindet. Ne? Also am Anfang, glaube ich, beziehungsweise ich sag mal, die Ausgangsbasis ist sicherlich irgendwie so ein ganz klassisch aufgebautes Laufrad, was eben geköpfte Speichen besitzt, so wie man es eben kennt, wie die Speichen ganz normal eingehängt werden. Früher hat man dann eben ja im Rennradbereich Speichenzahlen von 28 bis 32 in der Regel gefahren. Vielleicht, wenn es ein bisschen leichter geworden ist, ist man dann auch auf 24 runtergegangen bei einem klassischen Laufrad. Genau, und mittlerweile ist da die Entwicklung natürlich auch weiter fortgeschritten. Es gibt natürlich dann eben halt auch andere Möglichkeiten, Speichen in die Narbe einzuhängen. Es gibt dann eben halt Straight-Pull-Speichen. Das heißt, diese Speichen besitzen keine Kröpfung. Die sind praktisch gerade in den Narbenkörper eingezogen. Das hat den Vorteil, dass man eben einen direkten Zug quasi auf den Speichenkopf auch hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, da sind ja auch extreme Lasten auf so einer Speiche. Und der Schwachpunkt ist dann meistens da, wo die Speiche die Kröpfung macht. Mhm. Das versucht man natürlich bei so einer Straight-Pull-Speiche damit zu eliminieren. Es gibt diesen Schwachpunkt an der Stelle dann nicht mehr. Dadurch kommt der Zug eben relativ direkt drauf. Ich kann dann einfach auch den Zug einfach im System anders verteilen. Das ermöglicht mir dann wiederum auch bei gleicher Stabilität eben weniger Speichen zu verwenden. Das ist auch ein Vorteil von einem Straight-Pull-System. Weniger Speichen bedeuten natürlich im A einmal weniger Gewicht. Und je weniger Speichen verwendet werden, desto mehr oder desto weniger Speichen stehen natürlich einfach auch im Wind, die eben halt Windverwirbelungen erzeugen. Und ja, wir kommen jetzt am 10. April mit einem sehr spannenden Laufrad raus in unserem High-End-Sektor. Und da sind wir wirklich in die Extreme gegangen, haben nur 15 Speichen am Vorderrad, weil wir eben auch Messungen unternommen haben und gesehen, okay, wie viel Windverwirbelung erzeugt dann eben eine einzelne Speiche. Das heißt, wir konnten eben nochmal drei Speichen aus dem System rausnehmen und dadurch einfach auch nochmal bessere aerodynamische Performance erzeugen. Mhm. Das sind natürlich dann so Sachen, die dann eben im Performance-Bereich immer eine größere Rolle spielen. Kommt auch immer wieder zurück zu der Eingangsfrage, was will ich mit dem Laufrad machen? Wenn ich jetzt wirklich eben was Allround-mäßiges suche oder eben was suche, was sich eben auch leicht reparieren lässt, dann ist sicherlich eine Kombination mit einer geköpften Speiche, mit einer klassischen Narbe die bessere, weil ich da auch in der Regel überall Ersatzteile bekommen kann. Wenn es jetzt dann Richtung Straight-Pull-Speichen geht, dann gibt es da besondere Längen. Es gibt auch verschiedene Arten von Straight-Pull-Speichen von der Aufhängung her. Und da wird es dann schon wieder ein bisschen komplizierter mit speziellen Teilen, die ich dann eben nur für dieses bestimmte Laufrad dann eben brauche. Das ist aber so auch so ein Thema, wo wir bei Hand auch versuchen, eben alles eben immer lagern zu haben an Ersatzteilen, wenn jetzt jemand irgendwie ein Problem hat, auch mit Speichen, dass wir das immer schnell beheben können oder schnell mal Speichen rausschicken können. Genau. Ansonsten ja, gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Speichenmaterialien. Was jetzt in Mode gekommen sind Carbon-Speichen, die jetzt eben immer mehr Verwendung finden. Die sparen nochmal eben deutlich an Gewicht, haben auch nochmal eine andere Zugfestigkeit bis hin zu 400 Kilo. Die sind eben zugfester als eine Stahlspeiche. Das ermöglicht uns dann auch wieder, die Speichenanzahl zu reduzieren bei gleicher Stabilität im Laufrad, ohne da jetzt Einbußen zu haben, aber eben halt eben, ja, wie gesagt, weniger Speichen verwenden zu können, weniger Gewicht, bessere Aerodynamik am Ende des Tages.
Welchen Unterschied macht das Einspeichmuster? Also ob die dann eben gekreuzt sind oder ob die, ja, radial heißt ja dann quasi, dass sie sich gar nicht kreuzen, wenn ich es richtig weiß.
Genau.
Was sind da die Vor- und Nachteile?
Genau, früher hat man natürlich eben am Vorderrad viel dann eben auch radial aufgespeicht, hatte eigentlich einen Vorteil, dass die Speichen natürlich kürzer werden von ihrer Länge, dadurch auch wieder eben ein bisschen geringeres Gewicht haben. Man konnte eben ein bisschen, ja, wie gesagt, Gewicht sparen. Ein radiales System ist natürlich dann eben auch ein bisschen starrer, ein bisschen rigider. wenn ich das vergleiche jetzt eben mit einem System, wo Speichen gekröpft sind, habe ich immer ein bisschen bessere Flexibilität im Laufrad drin. Dadurch habe ich einfach etwas besseren Komfort. Ne? Also ein radial aufgespeichtes Laufrad fährt sich immer härter als jetzt eins, was jetzt eben gekreuzte Speichen besitzt. Ne? Aber eben klar, da auch das Thema natürlich eben mehr Stabilität ins Laufrad zu bekommen, mit kürzeren Speichen. Deshalb sind radiale Systeme dann teilweise eben auch sehr beliebt, weil man eben ja ein etwas steiferes Laufrad bauen kann dadurch.
Also wäre jetzt für den High-Performance-Renneinsatz wäre eher ein radiales Muster zu bevorzugen, weil man dann auch einfach im Antritt vorne wie hinten einfach die Kraft besser übertragen kann. Wenn ich jetzt eher der Langstreckenfahrer bin, vielleicht Radmarathon, dann vielleicht eher was Gekreuztes wählen.
Ja, genau. Aber meistens sind es dann eben halt Systeme, die eben beides besitzen. Also auf der Antriebsseite, wo dann wirklich hohe Kräfte sind, oder auf der Seite der Scheibenbremse sind, haben wir dann meistens mindestens eine Kreuzung bis zwei Kreuzungen, einfach um die Lasten besser aufzunehmen. Mhm. Es sind natürlich entsprechende Kräfte, die auf das System einwirken. Da steht natürlich eine radiale Speiche nochmal deutlich mehr unter Stress. Und diesen Stress versucht man natürlich dann eben mit gekreuzten Speichen zu reduzieren. Deshalb sind eben, wie gesagt, oft an den Stellen eben meistens dann gekreuzte Speichenmuster zu finden, und auf der Nichtantriebsseite beziehungsweise auf der gegenüberliegenden Seite der Bremsscheibe vorne dann meistens eben radial eingespeicht, um eben da wieder Gewicht zu sparen und Speichen zu reduzieren.
Du hast gerade schon so von diesen 400 Kilo Stress gesprochen. Viele Laufräder haben ja auch dann ein maximales Systemgewicht, was freigegeben wird. Das, ich sag mal, pendelt zwischen 100 und 130 Kilo. Manche sagen auch, ist freigegeben bis maximale Adipösität. Jetzt bin ich zum Beispiel ein sehr großer Fahrer, wiege halt fast 90 Kilo. Welches Speichenmuster sollte ich vielleicht wählen, und welche Speichenzahl vielleicht auch sollte für mich mindestens irgendwie bei dem Laufrad dran sein? Und was ist vielleicht auch so das untere Gewichtslimit? Wenn jetzt so ein Carbon-Laufradsatz, gibt es ja teilweise schon unter 1000 Gramm. Ist es dann überhaupt was für mich als schwerer Fahrer, oder muss ich da einfach ganz ehrlich in den Spiegel gucken und sagen, nee, fahr wenigstens 1200 Gramm?
Ja, also ich glaube, da ist schon wichtig, dass man auch ein bisschen ehrlich mit sich selber ist, weil die Systeme natürlich dann teilweise auch wirklich ans Limit gehen, wenn man jetzt eben gerade irgendwie um Laufräder um die 1000 Gramm Marke spricht. Mhm. Das sind dann eben Produkte, die wirklich extrem auf Leichtbau getrimmt sind und eben auch an der Grenze des momentan Möglichen dann auch liegen. Dass man dann so ein System, wenn man eben jetzt sehr schwer, sehr kräftig ist, dann vielleicht eher mal zum Flexen bringt, sollte dann klar sein. Da darf man dann auch, das heißt, man darf nicht viel erwarten. Man darf schon sehr viel von so einem Laufrad erwarten, aber eben das kann natürlich schon sein, also dass man eine gewisse Gewichtsgrenze überschreitet, dann eben nicht die gleiche Steifigkeit einfach mehr hat, wie jetzt bei einem Laufrad, was vielleicht 1200 Gramm, 1300 Gramm wiegt. Mhm. Es kommt natürlich immer darauf an, was einem da auch wichtig ist. Wenn ich jetzt eben sage, okay, mir ist es sehr wichtig, dass sich das sehr gut beschleunigen lässt, ich fahre sehr gerne Pässe, und dann ist es für mich auch okay, wenn es sich vielleicht einen Ticken weicher anfühlt, dann kommt man damit, glaube ich, auch sehr gut klar. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ja, Steifigkeit ist mir eben extrem wichtig, ich will wirklich, dass alles, was ich an Pedalpower eben ins Rad reingebe, auch auf der Straße ankommt und nicht irgendwo im System verschwindet, dann ist sicherlich sinnvoll, einfach auch vielleicht nicht ganz so weit ans Limit zu gehen. Sicherlich immer gut, sich die maximale Systemgewichtsbeschränkung der Hersteller anzuschauen. Okay, wo liegt da das Limit? Weil manchmal findet man das auch nur im Kleingedruckten und muss dann manchmal staunen, okay, das liegt dann vielleicht dann auch manchmal doch unter 100 Kilo, und diese 100 Kilo habe ich dann, ist immer so, als durchschnittlicher Fahrer auch relativ schnell dann erreicht, weil zum Systemgewicht gehört eben halt alles dazu. Ne? So wie ich dann dastehe am Ende des Tages, wie ich auf dem Rad dann drauf sitze mit allem, was ich dabei habe, plus das Fahrrad selber. Und das sollte dann eben diesen entsprechenden Wert nicht überschreiten. Normalerweise ist da klar auch immer ein gewisser Puffer noch mit eingebaut, aber wie gesagt, da sollte man sich, wie gesagt, an die Vorgaben auch halten, um da sicher zu gehen.
Wenn man jetzt überlegt zwischen, Also wenn man jetzt abwechslungsreiche Strecken fährt, dann kann man sich ja überlegen, boah, setze ich jetzt auf Leichtbau, um irgendwie am Berg, damit es sich am Berg möglichst gut und schnell anfühlt, oder gehe ich doch auf Aerodynamik? Ich glaube, ganz viele Aerodynamiker sagen ja, gerade wenn du Runden fährst, selbst wenn du einen Radmarathon in den Bergen fährst, am Ende kommst du ja meistens auf der gleichen Meereshöhe wieder raus, wie du gestartet bist, dass eigentlich fast immer die Aerodynamik gewinnt. Was wäre so dein Tipp, wenn jemand überlegt, oder was wären deine Gedankenhilfen, deine Gedankenstützen, wenn jemand überlegt, soll ich jetzt eher ein leichteres oder eher ein aerodynamischeres Laufrad nehmen? Gesetzt den Fall, dass sich beides so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass es sich ausschließt, aber ich sag mal, für sehr leichte und sehr aerodynamische Laufräder, das wird ja dann meistens dann doch sehr, sehr hochpreisig und ist vielleicht nicht für jedermann dann unbedingt bezahlbar.
Ja, klar. Also da kommt man nicht im Bereich, wo man eben dann für Performance auch viel Geld ausgeben muss. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen auch beobachtet, wo die Produktentwicklung hingeht, dass Laufräder mit einer entsprechenden Felgentiefe dann auch immer leichter werden und man sich dann manchmal auch die Frage stellt, okay, braucht es dann eben halt ein dediziertes Berglaufrad dann irgendwann auch noch? Weil wie du sagst, klar, im Gebirge habe ich auch sehr, sehr unterschiedliche Windverhältnisse, auch gerade bei schnellen Abfahrten, die dann immer mit dazugehören, finde ich dann auch, das ist immer so ein Sicherheitsaspekt, wie steuert sich das Fahrrad? Und das steuert sich natürlich deutlich besser, wenn ich eben einfach eine aerodynamisch optimierte Felge im Rad habe, die das ganze System einfach kontrollierbarer macht. Und das ist eigentlich so, finde ich, auch für normalen Hobbyfahrerinnen, Fahrer eigentlich so das Hauptkriterium, weswegen ich auch solche Produkte oder solche Laufräder verwenden sollte, einfach weil die Fahrsicherheit und die Fahrstabilität erhöhen. Ne? Und je mehr Geld ich ausgebe, desto mehr Performance bekomme ich da, je mehr Entwicklungsarbeit steckt da dann auch drin. Das heißt, sowas fährt sich dann einfach auch nochmal ganz anders, als wenn ich jetzt eben eine relativ einfache Felgenform habe, die dann eben doch etwas windempfindlicher ist. Ne? Und ich glaube, das ist nur so meine Zukunftsvermutung, dass so dieses klassische Berglaufrad auch wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen verschwinden wird. Also ich denke, dass einfach dann das nur noch ein Thema ist für Leute, die wirklich ein sehr, sehr leichtes Rad bauen wollen, die dann sagen, okay, ich nehme dann vielleicht eben ein paar kleine Einbußen in Sachen Aerodynamik hin, weil ich einfach irgendwie ein Rad bauen will, was unter 6 Kilo wiegt zum Beispiel. Und das geht natürlich dann nur auch, wenn ich eben eine flachere Felge verwende. Aber ich sag, so für da, wo die Entwicklung hingeht, ist es, glaube ich, so, dass sich das wahrscheinlich so zwischen 40 und 50 Millimeter einpendeln wird für ein sehr, sehr gutes Allround-Laufrad mit sehr, sehr guten Bergeigenschaften, mit einem Gewicht, was wahrscheinlich unter 1200 Gramm dann auch liegt. Da sieht man immer mehr davon. Wie gesagt, ich habe es ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben da auch so ein paar Sachen in unseren Ärmel stecken, die so in die Richtung gehen. Weil wir eben genau das auch sehen. Ne? Also Aero-Performance auch wichtig bei geringem Gewicht. Und das so, dass man eben ja eigentlich das Beste aus beiden Welten haben kann, wenn man auch eben im bergigen Gelände unterwegs ist. Ne? Man sieht es ja auch generell, wenn man jetzt irgendwie so im Pro-Peloton schaut, wie sich die Fahrräder entwickeln oder dann doch viele Fahrer dann doch das Aero-Rad auf einer Bergetappe nehmen und man fragt sich, ja, warum? Aber genau, das sind eben halt die Gründe und die Räder werden da ja auch immer leichter im Prinzip, so dass es jetzt keinen großen nennenswerten Nachteil dadurch gibt. Aber man eben sehr viel mit der Aerodynamik gewinnen kann, wie du schon am Anfang gesagt hast.
Ich erinnere mich gerade an dieses Bergzeitfahren bei der Tour de France letztes Jahr. Also ich glaube, Tadej Pogacar ist auf seinem Aero-Rennrad hochgefahren. Jonas Vingegaard hat das Zeitfahrrad aber dann mit sehr niedrigen und leichten Laufrädern genommen. Also da habe ich mich nämlich vorher auch lange gefragt, was werden die Jungs fahren und habe schon gedacht, dass sie werden mindestens mal das Aero-Rennrad und nicht das Bergrad auspacken, weil das haben sie sowieso bei 6,8 Kilo, leichter dürfen sie nicht. Warum dann nicht noch die Aerodynamik mitnehmen? Und die fahren ja dann auch teilweise mit 20, 25 km/h einfach den Berg hoch. Als Hobbyfahrer, also ich kann nur für mich sprechen, ich bin von diesen 25 km/h sehr, sehr weit entfernt. Ich sag mal, so einen typischen Alpenpass, den fahre ich vielleicht so mit 11, 12, 13 km/h hoch. Da ist ja Aerodynamik jetzt noch nicht unbedingt der, also ist schon auch da, ist nicht so, dass da gar keine Aerodynamik herrscht, aber nicht der dominierende Faktor. Ich glaube, das beginnt immer erst so bei 15, 16 km/h, sagt man, dass da dann die Aerodynamik wirklich, größte Widerstandsfaktor einfach ist, der einen ausbremst.
Ja, genau. Ich sag mal so, für die Menschen, die jetzt eben nicht die Fähigkeiten haben, irgendwie im Fernsehen Fahrrad zu fahren, ist sicherlich auch ein valider Punkt, wo man auch sagen kann, okay, wenn ich jetzt vielleicht nicht unbedingt auch irgendwie das Riesenbudget habe, dann zu sagen, okay, ich kaufe dann wirklich vielleicht als zweiten Laufrad, das ist vielleicht einen günstigen Berglaufradsatz, sag ich mal, weil ich einfach nicht die Geschwindigkeiten dann auch berghoch aufbringe. Aber ich denke dann immer so, klar, zu einer Bergauffahrt gehört dann auch immer die Abfahrt und die ist nicht weniger interessant. Und dann, das ist so mein eigenes persönliches Empfinden eigentlich, dann habe ich lieber einfach ein aerodynamisches Laufrad und bin dann vielleicht irgendwie ein km/h langsamer berghoch, weiß aber, okay, wenn Fallwinde kommen oder wenn es eben dann doch sehr schnell wird und ich Geschwindigkeiten 50, 60, 70 oder gerne auch mal 80 plus im Gebirge habe, dann habe ich lieber ein System, was ich einfach gut steuern kann. Und dann muss ich vielleicht auch nicht unbedingt den Komm holen.
Du verzichtest also freiwillig auf den Komm, den du holen könntest am Alpenpass, um dafür mehr Spaß in der Abfahrt zu haben. Das ist sehr nobel von dir.
Wobei ich persönlich bin von den Komms auch sehr weit entfernt. Da
kann sich andere drum kümmern. Okay. Beim Thema Aerodynamik und auch breitere Reifen kommt man ja auch um das Thema Maulweite nicht drumherum. Also die Maulweite, im Prinzip der Abstand zwischen den beiden Felgen, Hörnern, zwischen den Felgenflanken oder auch manchmal auch Innenmaulweite oder Innenbreite genannt. Das beeinflusst ja auch relativ maßgeblich, also zum einen auch, welchen Reifen ich überhaupt fahren sollte, welche Reifenbreite ich wählen sollte. Denn bei einer sehr schmalen Innenmaulweite muss ich jetzt nicht mit einem 38er Rennradreifen ankommen und andersrum bei einer sehr üppigen Maulweite brauche ich nicht mit meinem 21er von anno dazu mal mir den montieren. Was würdest du sagen, ist eine gute Maulweite, eine moderne Maulweite, wenn man sich jetzt Laufräder zulegt, wo man eigentlich den typischen Rennradreifen oder das typische Rennradreifenspektrum mit abdecken kann?
Genau, das ist ja auch eine Kennzahl, die eben auch heiß diskutiert wird und eben gerade im Gravel-Bereich ist auch immer weiter geht oder die Maulweite immer breiter wird. Vielleicht zum Verständnis, was das für einen Einfluss einfach auch auf den Reifen hat. Früher hatte man ja eben Maulweiten, die dann teilweise 17 bis 19 Millimeter breit waren. Dadurch hatte man eben einen Reifen, der sich so ein bisschen ausgestülpt hat, wie eine Glühbirne, mehr oder weniger. Und je breiter ich jetzt eben die Felge mache, desto mehr flacht diese Glühbirne eigentlich ab an den Seiten. Das gibt mir dann eben halt den Vorteil, dass der Reifen ein bisschen mehr Stabilität einfach liefert. Er kippelt nicht so hin und her. Wenn ich jetzt nicht ganz extrem gehe, oder man stellt sich einen Luftballon vor, und den ich unten zusammenfasse, und wenn ich den jetzt oben mit der Hand hin und her wackel, dann wackelt er dich ganz schön doll hin und her. Wenn ich natürlich jetzt irgendwie die Möglichkeit hätte, unten den Luftballon weiter auseinanderzuziehen und dann oben wackeln würde, dann würde er nicht deutlich weniger wackeln, ne? Im Prinzip so.
Also eigentlich aus dem Omega wird so ein bisschen ein umgekehrtes U, kann man eigentlich sagen, oder?
Um sich zu veranschaulichen. Genau, ja. Wenn man sich so ein bisschen von der Form vorstellen kann. Ist natürlich jetzt eben schwierig, so ein bisschen so zu beschreiben, aber so und so im Groben sieht es eben halt aus. Das hat eben den Vorteil, dass natürlich dadurch die Fahrstabilität eben auch nochmal besser wird. Auch das hat natürlich seine Limits, wenn ich natürlich immer weitergehe, die breiter werde mit der Felge, dann flacht der Reifen immer mehr ab, dann wird es eben mal auch irgendwann in der Kurve auch unangenehm, weil ich dann eigentlich im Prinzip nichts habe, wo der Reifen richtig drüber abrollen kann. Einen gewissen Radius sollte ich dann schon auch noch haben.
Also weil ich dann bei Schräglage einfach schon nicht mehr auf der Lauffläche unterwegs bin, sondern schon auf der Seitenwand dann quasi.
Oh ja, das wäre sehr, sehr extrem. Mhm. Wenn man das jetzt wirklich ins ganz Extreme reinpushen würde, dann ja, genau. Das heißt, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, okay, was für Reifenbreiten möchte ich dann auch fahren. Es gibt dann eben die ETRTO. Das ist eben so eine Kommission, die eben sich um so die ganze Maßhaltigkeiten von Reifen, Felgen in Kombinationen eben kümmert. Ich habe im Motorradbereich auch. also genauso wie im Fahrradbereich. Und die geben auch eben entsprechend ja Vorgaben vor und testen eben halt viele Reifenkombinationen und Felgenkombinationen, um einfach sicherzustellen, dass es gewisse Industriestandards einfach gibt. Und man weiß, okay, wenn jetzt ein Hersteller drauf schreibt, okay, unsere Laufräder sind ETRTO compliant, dann bedeutet das, okay, mit dieser Felgenweite kann ich Reifen von, sag mal jetzt nur als Beispiel, von 20 bis 35 Millimeter fahren. Da drunter oder drüber sollte ich eben nicht die Reifen verwenden.
Und das ist ja wahrscheinlich meistens dann auch entweder vom Laufradbauer schon auf dem Produkt oder auf der Homepage angegeben, beziehungsweise wenn man diese ETRTO und die Vorgaben dann googelt, da kann man dann eben ja sich schlau machen.
Genau, ja. Genau. Also es ist uns eben auch immer sehr wichtig, dass unsere Laufräder eben diese Standards erfüllen, einfach um den Fahrerinnen und Fahrern auch einfach eine gewisse Sicherheit zu geben. Okay, welche Kombinationen darf ich verwenden? Welche Kombinationen sind geprüft? Nicht jeder Hersteller hält sich da dran. Das gibt es auch vielfach. Aber einfach um sicher zu gehen, dass das System, was man verwendet, eben auch einfach funktioniert. Ich sag mal, bei einer modernen Rennradfelge würde ich sagen, liegen die Maulweiten dann zwischen 22 und 25 Millimeter, also in dem Spektrum. Das ist unserer Meinung nach eigentlich so, liegen da so die Sweet Spots. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, in welche Richtung man das Ganze so ein bisschen pushen möchte und wie progressiv das Laufrad gebaut ist. Also unsere Limitless-Laufräder zum Beispiel, die ja eben die Speerspitze von unserem Portfolio sind, haben wir dann eine Maulweite von 23 Millimetern, die uns eben ermöglicht, auch noch 28 Millimeter Reifen zu fahren, weil klar, wir als Hersteller denken dann immer schon relativ weit voraus, aber wenn man eben auch guckt, okay, was wird da draußen noch gefahren, dann sind viele noch nicht so beim Thema 30 Millimeter beim Rennrad angekommen. Wobei ich sage, okay, probiert das einfach aus. Ihr werdet da wirklich nur Vorteile von haben und scheut euch nicht davor, einfach einen breiten Reifen zu fahren. Genau, aber einfach auch sicherzustellen, okay, dass wenn jemand eben, ich sag mal, ein bisschen konservativer unterwegs ist, dann auch immer noch mit unseren Laufrädern fahren kann. Klar, wenn ich jetzt Richtung 25 Millimeter komme, dann wird es dann irgendwann schwieriger. Deshalb haben auch einige Hersteller zum Beispiel 29 Millimeter breite Reifen auf den Markt gebracht, weil das eben die freigegebene Reifenbreite auf 25 Millimeter dann ist. Klingt ein bisschen krumm und schief, aber das war eigentlich so der Hauptgrund, weswegen das passiert ist. Und es gab ja eben halt auch in der Vergangenheit so ein paar Vorfälle, auch im Profisport, wo einige Kombinationen scheinbar nicht so gut funktioniert haben. Aber teilweise wurden dann auch nicht die richtigen Felgen, nicht die richtigen Reifenbreiten auf relativ breiten Felgen gefahren. Muss nicht zwangsläufig die Ursache gewesen sein, aber ist sicherlich auch mit ein Grund dafür, warum das vielleicht nicht ganz geklappt hat. Und das ist eben dann schon auch so ein Bereich, wo man vielleicht auch nicht mehr so wie früher sagen kann, ich klatsche einfach alles auf meine Felgen drauf und das wird dann schon funktionieren, weil einfach diese Systeme auch ja deutlich komplexer geworden sind als früher. Früher gab es halt irgendwie eine 19er Maulweite, da hat man dann seinen 23er Reifen drauf gemacht oder wenn man mehr Komfort wollte, einen 25er, dann war das auch okay.
Was anderes gab es sowieso nicht.
Gab es dann auch nicht, nee. Ja. Und das wird natürlich jetzt alles ein bisschen vielschichtiger und da lohnt, man sollte da einfach schon ein bisschen genauer hingucken, welche Kombination kann ich fahren, was ist safe, genau. Aber so, ja, um nochmal wieder zurückzukommen, was für Maulweiten sind da eigentlich so empfehlenswert, würde ich sagen, okay, ab 22 Millimeter bis 25 Millimeter bin ich da ganz gut im Road-Bereich dabei. Ich glaube, breiter braucht man aktuell da auch nicht werden. Auch gerade wenn ich jetzt vielleicht mal bis hoch 35 Millimeter gehe mit einem Slick oder mit einem sehr, sehr breiten Road-Reifen, sind die Maulweiten auch eigentlich immer noch ideal, einfach um eine schöne Reifenform zu erzeugen. Ne? Und beim Thema Aerodynamik geht es ja auch oft darum, so okay, wie schließt der Reifen mit der Felge einfach auch ab.
Gibt es ja auch Aero-Reifen mittlerweile, also genau, Conti fällt mir da ein, und Kadex hat jetzt einen rausgebracht, ja.
Genau, die spezielle Reifenprofile besitzen, die natürlich die Aerodynamik entsprechend beeinflussen. Und für uns geht es eigentlich primär so ein bisschen um den Übergang zwischen den Reifen und der Felge. Und man versucht da eben eine möglichst gute Tropfenform zu erzeugen und einen möglichst glatten Übergang zwischen Reifen und Felgenflanke zu haben. Das heißt jetzt eben bei unseren aerodynamisch, ja, sehr, sehr optimierten Laufrädern in Limitless haben wir natürlich eine sehr, sehr breite Felge vorne, die so ein bisschen den Reifen auch verstecken kann quasi. Ja. Und der Reifen so ein bisschen hinter der Felge verschwindet, um einfach eine gute Anströmung einfach im System zu haben. Das sind dann solche Aspekte, die dann auch damit reinspielen. Ne? Also das Zusammenspiel der Außenbreite der Felge plus der Maulweite, wie formt sich dann der Reifen aus und auf welche Reifenbreite ist dann eben das System auch optimiert. Ne? Also wir optimieren dann in der Regel zwischen 28 und 30 Millimeter und bei den ganzen modernen dann wirklich gezielt auf 30 bis 32 dann sogar, weil der Trend einfach dann ja sich dahin entwickelt quasi.
Was ja auch mal im Trend lag so die letzten Jahre, und ich finde, das spielt ja in dem Zuge von Maulweiten, Reifenbreiten auch eine ETRT ohne große Rolle, ist das Thema Hookless. Also sprich Felgen, die im Querschnitt wirklich eine gerade Felgenwand innen aufweisen und gar nicht mehr diesen kleinen Haken, den man oben hatte. Jetzt gibt es ja viele Hersteller, die da auch wieder ein bisschen von weggegangen sind. Ich weiß, ihr wart meines Wissens nach auch oder habt auch Hookless-Laufräder angeboten, und ich weiß gar nicht, ob ihr es jetzt noch weiterhin macht oder ob ihr da auch von abgekommen seid.
Genau, ja. Also wir schauen uns die Diskussion natürlich auch ganz genau an. Wir hatten jetzt bei unserem letzten Limitless-Laufrad, bei dem Sub 50, auch ein Hookless-System. Kommen jetzt aber mit den neuen Laufrädern, die jetzt eben, wie gesagt, im April jetzt kommen, wieder mit einer Hakenfelge. Einfach um, ich glaube, diese Diskussion so auch so ein bisschen zu beenden. Da ist einfach leider sehr viel Verunsicherung dann auch einfach entstanden aktuell. Aber auch da, ich vergleiche es auch so ein bisschen damit, okay, wir sind natürlich dann bei solchen Systemen auch im sehr technischen Bereich unterwegs. Und ich würde jetzt auch nicht mit einem Formel-1-Rennwagen irgendwie zum Einkaufen jeden Tag fahren. Der wäre nach zwei Tagen kaputt oder nach dem ersten Tag wahrscheinlich. Mhm. Genauso ist es bei so einem Laufrad oder bei solchen Produkten, die wirklich sehr auf Performance gebaut sind, auch. Ne? Ich kann dann eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht mehr leichtfertig einfach jede Kombination einfach da drauf klatschen, nur weil ich es irgendwie 20 Jahre schon so gemacht habe. Ja, ich habe da immer einen Schlauch und den irgendeinen Mantel drauf gemacht. Das funktioniert einfach leider nicht mehr. Die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, weil die Systeme natürlich einfach deutlich ausgereifter werden. Es steckt da einfach noch viel, viel mehr dahinter. Das heißt, auch da einfach zu schauen, okay, welche Kombinationen sind geprüft, was funktioniert. Und klar, bei einem Hookless-System muss ich einfach auch Reifen fahren, die eben auch für Hookless-Felgen freigegeben sind. Ja. Und wenn ich da was anderes verwende, dann wird es eben sehr riskant. Aber ich glaube einfach, da versuchen wir natürlich als Hersteller auch sehr so ein bisschen so viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber wir haben einfach gesehen, okay, die Verunsicherung ist einfach sehr, sehr groß, und haben auch gesehen, okay, wenn wir da jetzt einen kleinen Haken dran machen, dann bringt uns das jetzt auch nicht um, so, um da mal ganz flapsig zu sprechen. Ja, also wir haben jetzt keinen riesengroßen Vorteil. Es war da nicht, wurden ja immer Vorteile angeführt, okay, es ist in der Produktion günstiger, und es spart eben halt Gewicht. Das sind aber wirklich mini kleine Sachen, die jetzt eigentlich nicht wirklich ins Gewicht fallen letzten Endes, so dass man dann sagen kann, okay, die Vorteile, die daraus entstehen, überwiegen jetzt eben nicht die Nachteile. Und wenn man eben sagen kann, okay, wir können jetzt einfach wieder ein sicheres System hinstellen, wo man nicht in die Gefahr läuft, dass jemand das vielleicht doch falsch versteht oder irgendwelche, Beipackzettel nicht gelesen hat, dann trotzdem einfach sicher unterwegs ist. Und das ist uns eben auch ganz wichtig, dass man eben ein Produkt auf den Markt bringt, weiß, okay, das funktioniert eben halt sauber. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Hookless jetzt ein Flop war. Ich denke, das hat immer noch seine Vorteile, auch gerade eben im Gravel-Bereich sehe ich eben immer noch ganz groß den Vorteil, gerade was jetzt eben Thema Durchschlagsfestigkeit angeht oder Pinch Flat Resistance und man einfach auch mit anderen Luftdrücken unterwegs und einfach anderen Reifenbreiten unterwegs ist, und im Mountainbike-Bereich ist es eh gang und gäbe, einfach weil sich ein Felgenhorn, was einfach gerade und eben relativ einfach aufgebaut ist, deutlich stabiler bauen lässt dann auch letzten Endes, und man einfach mehr Stabilität in die Felge bringen kann dadurch.
Ich habe mich die letzten ich glaube, vor 2 Jahren war das mal bei der UAE-Tour, wo Thomas de Gendt, dem ist damals der Reifen abgesprungen, nachdem er über den Stein gefahren ist. Und der fuhr eben ein Hookless-System und da kam dann irgendwie auch raus, dass er einen 28er-Reifen auf einer, ich glaube, 25 mm Felge gefahren ist und dann rauskam, ja, dass die Mechaniker sich da vertan hatten. Und ich glaube, und habe damals auch einen Artikel dazu gemacht und da kam für mich auch so, egal wie man gefragt hat, aus der Industrie raus, es ist quasi, Hookless ist nicht unsicher per se, es ist aber eben fehleranfälliger. Und du hast ja vorhin schon gesagt, mittlerweile muss man mit Reifenbreiten und Maulweiten schon gucken, man kann nicht mehr alles mit allem fahren. Und dann kommt ja noch diese Komponente Luftdruck hinzu. Und Hookless-Systeme sind einfach auf 5 Bar begrenzt. Jetzt erklär man einem, weiß ich nicht, so wie mir, viele Jahre, einen Rennradreifen, da müssen halt 7 Bar rein, so egal wie breit das Ding ist. Da muss ja auch bei einem selber ein Umdenken stattfinden und das passiert eben nicht bei jedem. Wenn ich heute irgendwie auf einer RTF unterwegs bin und mich da mal so in der Gruppe umgucke, wie viele Leute da noch 23 mm Reifen fahren und wenn sie einen Plattenarme nachpumpen, dann wollen sie da 8,5 Bar reinjagen, wo ich dann sage, warum? Aber es ist halt einfach, es wurde immer so gemacht und deswegen macht man es weiter und ja, ist dann einfach die Fehlerquelle Kunde oder Nutzer ist dann einfach nicht zu kontrollieren und ja.
Ja, das ist halt der Punkt, ne? Und ich glaube, das braucht sicherlich einfach auch ein paar Jahre, bis solche Technologien dann irgendwo auch komplett angekommen sind. Klar, die Industrie pusht natürlich Innovation nach vorne so und ja, aber man muss eben auch entsprechend aufklären, wie das dann funktioniert und natürlich gerade bei sicherheitsrelevanten Teilen eben natürlich nochmal umso wichtiger. Aber ja, ich kenne es genauso, ne? Also ich früher einfach 8 Bar reingeknallt und dann ging's los und aber das ist eben einfach nicht mehr und man hat das natürlich immer noch so als feste Größe irgendwo im Kopf hängen, ne? Und dann, wenn man denkt, oh Gott, ich habe nur 4 Bar in meinen Rennradreifen drin, was ist das denn so? Ja. Und dass man damit aber eben eigentlich jetzt super fährt, das braucht ein bisschen. Mhm. Und klar, auch das sind sicherlich alles so kleine Punkte, weswegen dann es auch Vorfälle einfach gab oder eben halt Hookless an der Stelle gefailt ist, weil dann eben halt einfach, ich sag mal so, altes, antrainiertes Nutzerverhalten dann eben immer noch in den Leuten drin gesteckt ist.
Du hast gerade schon so das Thema Gravel und Allroad angeschnitten. Da würde ich gerne auch so ein bisschen so einen Seitenabzweig nehmen, weil ich glaube, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer, die Rennrad fahren, besitzen auch zumindest mal ein Gravelbike, manche vielleicht auch ein Mountainbike. Was ist denn bei einem, wenn man aufs Laufrad blickt, was unterscheidet ein Gravel-Laufrad, außer dass es jetzt vielleicht mehr Maulweite hat, weil es eben breitere Reifen fassen muss? Was unterscheidet das konstruktiv noch so vom Rennrad-Laufradsatz oder sind die Unterschiede eigentlich gar nicht so groß?
Ja, es wird natürlich eben viel aus der Entwicklung mitgenommen aus dem Rennradbereich, aber wir haben natürlich auch andere Belastungen, wenn wir Offroad fahren, das ist auch schon auch klar. Das heißt, wir testen natürlich die Felgen auch nochmal anders. Und die müssen auch andere Belastungen oder anderen Belastungen standhalten. Das heißt, wir können da nicht so in die Extreme gehen vom Gewicht oder vom Leichtbau her, weil wir einfach eine andere Stabilität brauchen. Ne? Gerade wenn man sich jetzt mal ein Gravel-Rennen anschaut, mit welchen Geschwindigkeiten dann auch im Offroad gefahren wird, ist es dann auch schon heftig. Oder wenn man selber mal sagt, okay, ich habe jetzt mal Bock, irgendwie diesen Mountainbike-Trail runterzufahren mit meinem Gravel-Bike, dann sollte die Felge das natürlich dann auch aushalten. Dementsprechend gibt es da nochmal andere Prüfprotokolle und Testverfahren, ist das eine. Natürlich dann eben, klar, wie du schon gesagt hast, haben wir andere Maulweiten, weil die Reifen auch breiter werden. Und dann hat sich Gravel ja auch in verschiedene Unterkategorien weiterentwickelt. Es gibt einmal so ein bisschen so den Adventure-Bereich, Bikepacking, Leute, die eben gerne ein paar Tage unterwegs sind auf ihrem Bike und dann gibt es eben seit ein paar Jahren natürlich einfach auch die Racing-Szene, die sich eben weiterentwickelt und auch als eigenständige Radsportdisziplin auch immer weiter voranschreitet. Da kommen natürlich dann so Aerodynamik-Themen wieder, rücken da mehr in Fokus, sodass sich das so ein bisschen eben auch aufspaltet. Aber es gibt einfach mehr Unterkategorien dann auch. Ne? Das versuchen wir natürlich auch in unserem Laufradportfolio abzudecken, für Leute, die vielleicht so, ich sag mal, so ein bisschen auf dem Mountainbike-Spektrum des Gravelbikens sind, haben wir eben auch Felgen, die auch gut eine Cross-Country-Felge sein könnten. wie zum Beispiel bei unserem 25 Carbon X-White, wo wir auch Mountainbike-Technologie einbauen quasi, gegen Durchschlagschutz quasi und eine sehr, sehr stabile Felge bauen. Und auf der anderen Seite eben halt Limitless, was dann eben Gravel Racer anspricht, wo wir auch Carbonspeichen verbauen, entsprechende Felgentiefen haben für bessere Aerodynamik und auch wirklich mit solchen Laufen dann in den Windkanal gehen und einfach testen, ne? Wie wirken sich gewisse Gravel-Reifenprofile auf die Aerodynamik aus, was sind die besten Kombinationen, wie können wir die Felgen einfach auch optimieren auf breite Reifen, um einfach einen besten aerodynamischen Vorteil einfach auch rauszuholen. Mhm. Und da geht es eigentlich in ähnliche Richtung wie im Road-Bereich auch.
Mhm. Ja, ich glaube,
schon sehr spannend, was wie sich diese Disziplin eben auch noch weiter verästelt am Ende.
Mhm. Ja, also ich habe immer das Gefühl, Gravel steht ja gerade noch so am Anfang, was den Weg und diese ganzen Entwicklungen und diese ganzen Subkulturen, nenne ich es mal, angeht. Und ich glaube, das ist auch so bei der Wahl eines Gravel-Laufrads, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, so den einen richtigen zu finden, weil bei der Straße würde ich sagen, eine Straße besteht halt immer aus Asphalt. Der ist mal ein bisschen besser, mal ist er ein bisschen schlechter, aber es ist, würde ich sagen, relativ vergleichbar noch. Aber Gravel ist eben, da fahre ich halt von Asphalt bis hin zum Wurzeltrail. Wenn ich hier bei mir in Frankfurt im Stadtwald fahre, fahre ich halt alles irgendwie. Und auf den Asphaltstücken wünsche ich mir natürlich ein super steifes, schnelles Carbon, eigentlich Rennrad-Laufrad. Und dann aber auf dem Trail hätte ich dann schon gerne mal was ein bisschen komfortabler über die Wurzeln holpert.
Ja, genau. Also das ist natürlich immer sehr breit gefächert, ne? Und kann man aber auch eben überlegen, okay, wo auf diesem Spektrum liege ich dann irgendwie so, ne? Bin ich dann eben doch wirklich gerne im Groben unterwegs oder suche ich dann eben so ein bisschen so Champagne Gravel, was eben so schnell und leicht rollt. Und dementsprechend kann ich dann auch eben ein bisschen gucken, okay, was passt einfach besser zu mir und meinem Fahrstil dann am Ende. Und auch da gibt es Laufräder, die irgendwo in der goldenen Mitte liegen. Aber man kann sich, wie gesagt, in jeder Disziplin dann auch eben noch weiter spezialisieren, wenn man möchte.
Das führt eigentlich dann auch schon perfekt zu meiner Abschlussfrage. N+1 kennt man ja von den Fahrrädern. Also es gibt immer einen Grund, sich noch ein neues Fahrrad zu kaufen. Ich würde ja fast sagen, es macht bei Laufrädern eigentlich fast noch mehr Sinn. Also gerade wenn man ein Rennrad hat, was schon vielleicht relativ vielseitig ist. Und moderne Rennräder sind ja vielseitig. Also die kommen ja mittlerweile mit viel Reifenfreiheit, wo Aerodynamik, Komfort und Gewicht, wo man eigentlich überall den grünen Haken setzen kann. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, ja gut, dann habe ich halt 3, 4, 5 Paar Laufräder zu stehen. Die kosten dann in Summe so viel wie ein ganzes zweites Fahrrad. Vielleicht bestenfalls. Also kann quasi für viel weniger Geld in Summe mein eines Fahrrad, was ich habe, viel abwechslungs- und vielseitiger gestalten.
Ja, genau. Also das ist natürlich dann das Coole am Thema Laufrad, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt und auch da ein bisschen Lust drauf hat, einfach zu schauen, okay, wie möchte ich die Fahreigenschaften von meinem Bike gestalten, dann ist das ein sehr, sehr cooles, dankbares Thema und man muss sich nicht ein komplett neues Fahrrad anschaffen dadurch. Mhm. Kann eben halt kostengünstiger, sage ich mal, mit einem zweiten, dritten Laufradsatz ein bisschen mal experimentieren. Und das macht durchaus Sinn, ne? Wenn ich jetzt eben weiß, okay, im Sommer geht's viel in die Berge, dann holt man sich mal eben, wie gesagt, was Leichteres, Flacheres, wo wir eben ja vorhin drüber gesprochen haben. Mhm. Oder ich möchte mal irgendwie ein Radrennen mitfahren und dann geht es wirklich ganz klar irgendwie um Aerodynamik, dann eben natürlich einen schnellen, tiefen Laufradsatz und so kann ich einfach mal hin und her wechseln. Und was ich eben fast sogar noch ein bisschen interessanter finde, alle die jetzt irgendwie auch neu in den Sport gekommen sind und vielleicht sich jetzt vor ein paar Jahren einfach ein Gravelbike gekauft haben, als perfekte Einstiegsdroge, und dann vielleicht überlegen, okay, ja, vielleicht habe ich auch irgendwie Lust, mal Rennrad zu fahren oder eben mal in das Thema reinzuschnuppern. Muss es nicht zwangsläufig auch ein komplett neues Rennrad sein, kann dann eben auch ein cooler Laufradsatz sein mit einer tieferen Felge, besserer Aerodynamik. Und den habe ich dann fertig einfach dastehen und in 2 Minuten habe ich einfach auch die Laufräder umgesteckt und kann mir aus meinem Gravelbike eigentlich fast ein vollwertiges Rennrad bauen oder machen, ohne jetzt irgendwie bei einem Group Ride dadurch Einschränkungen zu haben, weil das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant, weil man aus einer Fahrradplattform dann doch sehr, sehr viel machen kann. Mhm. Und es nicht zwangsläufig immer noch mal ein weiteres Fahrrad sein muss. Und nicht jeder hat auch irgendwie den Platz dafür. Und einen Laufradsatz kann man dann auch gut noch mal irgendwo in der Laufradtasche unter das Bett schieben oder wie auch immer. Ja. Genau, dadurch hat man eben sehr, sehr viele Vorteile, eben mehr aus seinem Bike rauszuholen.
Du hast gerade einen Punkt angesprochen, der, glaube ich, beim Thema Laufradtuning vielleicht auch nicht außer Acht zu lassen ist. Es ist halt relativ einfach umzubauen. Also beim Vorderrad habe ich eigentlich nur, ich brauche die gleiche Bremsscheibe im Zweifel nochmal, die passt. Dann ist es einfach nur Steckachse raus, Vorderrad rein. Im besten Fall schleift auch nichts. Falls doch, gibt es ja auch so kleine Distanzringe, die man unter die Bremsscheibe packen kann, dass man, wenn man da mal ein bisschen rumprobiert und tüftelt, ich habe das bei mir gemacht, dass da quasi bei manchen Laufrädern sitzt die Scheibe weiter links, bei manchen weiter rechts. Habe ich das quasi so gemacht, dass das wirklich passt. Hinten brauche ich natürlich vielleicht noch die passende Kassette für meinen Antrieb. Muss ich vielleicht noch gucken, okay, habe ich SRAM, habe ich Shimano, brauche ich am Laufrad natürlich den richtigen Freilauf-Standard. Aber sonst ist es eigentlich relativ unkompliziert, selbsterklärend und wie du gesagt hast, in weniger als 2 Minuten gemacht. Und ich habe eben auf einmal ein völlig anderes Fahrrad unterm Hintern.
Genau, absolut. Und ich denke, das sollte jeder auch beherrschen, Laufräder auszubauen aus seinem Fahrrad, gerade wenn man mal einen Platten hat. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wie du sagst, das ist eine Aufgabe, die man, glaube ich, dann noch ganz gut erledigen kann, mal zwischendurch. Oder eben auch, wenn man vielleicht nicht unbedingt wenn man vielleicht 2 linke Hände hat, dann kriegt man auch damit ganz gut hin. Ja.
Alex, dann sage ich vielen Dank für deine Expertise zum Thema Laufräder. Ich hoffe, dass der ein oder andere ja vielleicht sich entweder in seinem Wissen bestätigt oder vielleicht sogar auch was gelernt hat. Denn ja, ich glaube, es kam deutlich rüber, mit Laufrädern kann man doch aus einem und demselben Fahrrad oder dem eigenen Fahrrad doch nochmal eine andere Note geben und es eben nochmal für das optimieren, was man eigentlich machen will. Wie gesagt, entweder zum Nachrüsten oder eben auch bei der Frage, welches Rennradmodell soll ich mir denn zulegen, mit welchen Laufrädern soll es denn ausgestattet sein. Deswegen sage ich, ja, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer, ja, wie gesagt, was gelernt haben. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr ja Anekdoten einbringen wollt, Dinge, die euch rund ums Thema Laufrad interessieren und faszinieren, dann schreibt uns eine Mail an podcast@roadbike.de. Und wenn es da vielleicht noch irgendwas nicht verständlich war, Alex, dann würde ich sagen, können wir bestimmt noch mal die eine oder andere Frage auf dem kurzen Dienstweg die Antwort zumindest nachreichen.
Ja, sehr gerne. Bin ich auch gespannt auf Fragen da draußen. Und das ist natürlich ein Thema, wo man auch ganz gut in die Tiefe gehen kann. Aber ich denke, so konnten wir, glaube ich, einen ganz guten Abriss geben, so einfach mal ein allgemeines Verständnis zu verschaffen, was eben die einzelnen Sachen auch bedeuten, worauf es vielleicht auch ankommt, wo man so ein bisschen sein Augenmerk drauf richten sollte. Genau, bin da offen für. Erik, schickt mir gerne eure Fragen rüber. Oder wenn ihr Fragen bekommt von den Hörerinnen und Hörern, bin ich gespannt. Ist für mich auch immer interessant zu wissen, okay, was für Fragen kommen denn da eigentlich? Oder was bewegt die Leute dann auch? Mhm.
In diesem Sinne würde ich sagen, haut in die Tasten und macht's gut. Fahrt viel Fahrrad. Und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Tschüss.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.